Liebe Gemeinde, mit diesem Bild hier verbinde ich zwei sehr, für mich sehr interessante Erfahrungen. Die erste ist noch gar nicht so lange her. Hier in unserem Garten steht ein japanischer Ahorn, bekommt dann hoffentlich auch dieses Jahr wieder wunderschöne rote Blätter. Und dieser japanische Ahorn, der stand jahrelang bei uns in Waiblingen auf unserem Balkon. Geschenkt haben wir beide uns diesen Baum zu unserer Silberhochzeit. Und irgendwann, als er noch im Kübel auf dem Balkon stand, da habe ich einen solchen kleinen Trieb herausgezogen und tatsächlich war unten eine Nuss dran. Ich habe dann auch in den Blumenkästen am Balkon nachgeschaut und auf einmal hatte ich drei solcher Triebe mit drei Nüssen unten dran in der Hand. Und kaum hatte ich den dritten herausgezogen, begann gegenüber in der Linde ein riesengroßes Gezeter. Neugierig bin ich dann ans Balkongeländer gegangen mit meinen kleinen Nussbäumchen in der Hand und tatsächlich gegenüber auf dem Ast saß ein Eichhörnchen und hat mich ausgeschimpft und angemotzt. Und als es dann gesehen hat, dass ich es sehe, ist es davongerannt, wahrscheinlich in der Hoffnung, dass ich jetzt seinen Wintervorrat in Ruhe lasse und das Eichhörnchen verfolge. Das also die erste Erfahrung für mich, ein ganz einmaliges Erlebnis. Ein Eichhörnchen hat mich noch nie ausgeschimpft bis dahin und ein wunderschönes Erlebnis. Es hat seinen Wintervorrat angelegt, Nüsse vergraben und ganz nebenbei nicht nur für sich selbst gesorgt, sondern auch dafür gesorgt, dass hier und da ein Nussbaum wächst. Nicht unbedingt in unserem Kübel, aber doch an der einen oder anderen Stelle. Also es hinterlässt segensreiche Spuren. Das ist die erste Erfahrung, die ich mit diesem Bild verknüpfe. Die zweite, die liegt schon Jahrzehnte zurück, 20, 25 Jahre, ist diesem Bild allerdings Jahrzehnte voraus. Denn zu Hause in Karlsruhe, da hatten wir einen riesengroßen Nussbaum. Er stand in unserem Garten zwischen den beiden Nachbarhäusern, die nach unten jeweils versetzt waren. Genau zwischendrin. Jahrzehnte alt und ein solch dicker Stamm, dass er für uns als Kinder nicht zu erklimmen war. Ich habe es ein paar Mal versucht. Meist hatten wir jedes Jahr Nüsse im Überfluss. Dann allerdings, ich war schon Pastor in Hessen, kamen wir einmal nach Hause und mein Vater sagte zu mir: Michael, wir müssen unseren Nussbaum fällen lassen. Er ist krank. Er ist innen hohl. Er könnte beim nächsten Sturm umfallen. Er wurde dann tatsächlich gefällt und es ist nichts von ihm übrig geblieben. Kein schönes, sondern eher ein angstmachendes Bild, unser Nussbaum. Er sah bis dahin noch wunderschön aus. Soweit ich mich erinnern konnte, hat er auch bis zuletzt Nüsse in Fülle hervorgebracht und dennoch war er innen hohl. Prächtige Fassade, aber immer weniger Halt. Der nächste Sturm oder der übernächste und er wäre gefallen und wer weiß, was er an den Nachbarhäusern angerichtet hätte. Zwei Bilder, zwei Erfahrungen. Auf der einen Seite segensreiche Spuren, das Eichhörnchen, das Früchte vergräbt. Und auf der anderen Seite innerlich ausgehöhlt, der Baum wurde gefällt. Und wenn ich diese Bilder nun auf mein Leben, auf meinen Glauben übertragen würde, was trifft da eigentlich zu? Welches ist das passende Bild für mich, für meinen Glauben, für unseren Glauben? Ist unser Lebensbaum, unser Glaube gesund und fest verwurzelt, mit Lebenskraft erfüllt und bringt Früchte hervor? Ein Baum, der auch einem Sturm trotzen kann und andere erfreut, weil er Schatten spendet und sie die Früchte genießen können? Oder wie damals der Nussbaum meiner Eltern, die Fassade nach außen hin stimmt. Das hat auch alles richtig, richtig gut begonnen, aber wenn ich jetzt hineinschaue, dann ist vielleicht vieles hohl, leblos, vieles nur Fassade Und was bleibt, wenn ich dann wirklich einmal herausgefordert werde, in den Sturm gerate? Welches ist das passende Bild für meinen Glauben, für unseren Glauben? Nun, ganz unabhängig davon, zu welchen Antworten ihr für euch selbst kommt, die Frage ist doch, wie können wir für unseren Glauben sorgen, damit er erfüllend bleibt oder erfüllend wird? Der dänische Philosoph und Theologe Søren Kierkegaard hat einmal hierfür die Grundlage wie folgt formuliert. Eines meiner Lieblingszitate, ihr werdet es wahrscheinlich noch öfter hören in der einen oder anderen Predigt: Wenn das Meer alle seine Kraft anstrengt, so kann es das Bild des Himmels gerade nicht widerspiegeln. Doch wenn es stille wird und tief, senkt sich das Bild des Himmels in sein Nichts. Was kann ich tun, damit mein Glaube erfüllt wird? Nichts, sagt Søren Kierkegaard, außer still werden vor Gott. Dann kann sich sein Wesen in dem unsrigen widerspiegeln. Martin Luther hat es etwas aktiver formuliert als Søren Kierkegaard. Ich habe heute viel zu tun, hat er einmal geschrieben, darum werde ich heute viel beten. Und Psalm 62, den wir vorhin gehört haben, der formuliert es so: Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. Er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich nicht wanken werde. Hofft auf ihn alle Zeit, liebe Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Liebe Gemeinde, was in all diesen Zitaten zum Ausdruck kommt, ist die Tatsache, dass unser Glaube wächst oder Halt gewinnt und Inhalt gewinnt aus unserer täglichen Beziehung zu Jesus. Und eine solche Beziehung, wie jede Beziehung, kostet natürlich Zeit, wirklich Zeit. Zeit zum Gebet, Zeit, um stille zu sein, Zeit zum Nachdenken, Zeit auch zum Bibellesen, zusammengefasst Zeit mit und vor Gott, Tag für Tag. Denn, das ist meine Erfahrung und ich denke, die haben so manche auch schon gemacht, wenn wir das nur hin und wieder tun, uns Zeit nehmen für Gott, wenn wir das dem Zufall überlassen, dann werden wir es bald gar nicht mehr tun. Still sein vor Gott, eine Herausforderung, gerade auch für uns in unserer Zeit. Denn keine Zeit zu haben, das ist doch heute fast so der Beweis dafür, dass wir wichtig sind. Ich habe keine Zeit, ich bin beschäftigt, ich bin wichtig. Zeit zum Stille sein. Wie soll das gehen? Bereits die Kinder, das merken wir manchmal in der Jungschar, wenn wir in den Wesleys oder wo auch immer, wenn wir einen Termin suchen, bereits Kinder haben einen ausgefüllten Terminkalender. Und wir Erwachsenen noch viel mehr. Keine Zeit zum Gebet, zur Gemeinschaft mit Gott, zum Austausch. Aber wenn man sich das einmal bewusst macht, keine Zeit, dann bringe ich doch damit zum Ausdruck, direkt oder indirekt: Also Herr, es tut mir leid, aber ich habe Wichtigeres zu tun, als meine Zeit jetzt damit zu verbringen. Wenn ich nämlich sage, ich habe keine Zeit, egal in welchem Zusammenhang, ob jetzt zu Gott oder zu anderen, dann ist das ja immer nur die halbe Wahrheit. Denn die ganze Wahrheit ist, wir alle miteinander, und das unterscheidet uns Menschen überhaupt nicht voneinander, sondern da sind wir alle gleich, wir alle haben an einem Tag 24 Stunden Zeit. Egal ob Mann oder Frau, ob jung oder alt, ob reich oder arm oder wie auch immer, wir alle miteinander haben täglich 24 Stunden Zeit. Die Frage, die uns unterscheidet, ist diejenige: Wie investieren wir diese Zeit? Wofür setzen wir sie ein? Natürlich stecken wir in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen, in ganz unterschiedlichen Sachzwängen. sodass wir über unsere Zeit nicht einfach frei verfügen können. Wir haben unsere Pflichten an der einen oder anderen Stelle, vielleicht auch an vielen Stellen, aber ich bin und bleibe für meine Zeit verantwortlich. In wen oder was investiere ich sie? Meine Lebenszeit. Wenn ein Freund mich um etwas bittet und ich zu ihm sage, du, ich habe leider keine Zeit, dann kann es sein oder dann wird es zunächst einmal so sein, dass er das versteht, dass alles in Ordnung ist, weil er mich kennt, weil er mir vertraut, weil er weiß, er kann sich auf mich verlassen. Aber wenn das dann immer wieder geschieht und er dann den Eindruck bekommt, das ist eine Ausrede, der will eigentlich gar nicht, der hält mich nur hin, dann höhlt das eine Freundschaft aus. Natürlich muss man Grenzen setzen, natürlich muss man an der einen oder anderen Stelle auch einmal Nein sagen, verantwortlich mit der eigenen Zeit umgehen, aber bewusst, nicht getrieben. Und übertragen auf meine Beziehung oder auf unsere Beziehung zu Gott, keine Zeit für dich zum Gebet, keine Zeit zur Gemeinschaft. Das ist manchmal so. Und ich bin überzeugt davon, dass Gott dafür Verständnis hat, dass er sieht und weiß, in welchen Sachzwängen wir manchmal stecken, in welchen Situationen. Aber wie bei einem guten Freund, wenn das der Normalzustand ist, keine Zeit für dich. Was wird dann aus meinem Glauben, aus meiner Beziehung zu Gott, wenn ich immer wieder mit meinem Verhalten zum Ausdruck bringe, also Herr, ich habe anderes zu tun, Wichtigeres. Ich habe leider für dich keine Zeit. Keine menschliche Beziehung würde dies auf Dauer verkraften. Keine Freundschaft, keine Ehe würde das lange aushalten. Und wir erleben es ja immer wieder, dass Beziehungen auch daran zerbrechen. Keine Zeit füreinander, keine Zeit für dich, kein Gespräch, kein Austausch. Die Nahrung für eine lebendige Beziehung fehlt. Und das höhlt eine Beziehung aus. Nach außen hin vielleicht noch wie der herrliche Nussbaum meiner Eltern, aber von innen ausgehöhlt. Und wenn dann der Sturm des Alltags darüber fegt, kann die Beziehung brechen. Natürlich, und das gilt auch, eine Freundschaft, eine Ehe, Beziehungen, die sind nicht permanent geprägt von Leidenschaft und von Begeisterung. Natürlich gibt es in einer Freundschaft, in einer Beziehung immer ganz unterschiedliche Phasen. Mal ist man sich ganz nahe und vertraut, mal gibt es größere Distanzen. Das ist ganz normal, aber wo das Gespräch miteinander abbricht, da sollten bei uns die Alarmsignale angehen. Denn diese Alarmsignale, die deuten darauf hin, dass es höchste Zeit ist, Prioritäten anders zu setzen. Die Zeit anders zu investieren. Und das Wort investieren deutet darauf hin, dass es Kraft kostet, dass es Energie kostet. Das geht nicht einfach nur so nebenher. Das geschieht nicht von alleine. Für eine Beziehung ist es lebenswichtig, dass wir alles dafür tun, miteinander im Gespräch zu bleiben. Auch einmal anderes auf die Seite zu schieben, auch einmal etwas Wichtiges auf die Seite zu schieben, weil es noch Wichtigeres gibt, sich zu konzentrieren, weil die andere Person, der Partner, die Partnerin, der Freund, die Freundin jetzt in diesem Augenblick das Wichtigste ist. Und liebe Gemeinde, und genau darum geht es auch, wenn wir über die Beziehung zu Gott nachdenken, über unseren Glauben als Christen. Auch die Beziehung zu Gott ist nicht permanent von Leidenschaft und Begeisterung geprägt. Meiner Erfahrung nach sogar eher selten. In einem Buch habe ich dazu ein wunderbares Zitat gelesen, Fulbert Stefensky, ein sehr lesenswertes Buch, es trägt den Titel Schwarzbrot-Spiritualität, und er hat darin geschrieben, in der Gebetspraxis zum Beispiel hat man immer geraten, die alltägliche Trockenheit des Gebets zu achten und es keineswegs zu lassen, wenn man nicht begeistert, ergriffen, erfüllt und weggerissen ist. Ihr könnt es euch gerne noch einmal durchlesen. Man braucht so ein, zwei Momente, bis sich das gesetzt hat, die alltägliche Trockenheit des Gebets zu achten. In der Familie, im Gespräch miteinander, da reden wir nicht nur miteinander, wenn wir gerade begeistert sind. Ich stimme selten einen Lobpreis im Gespräch an, denn meistens sind es ja die ganz normalen Gespräche, die alltäglichen Gespräche, manchmal sogar die schwierigen Gespräche, die uns voranbringen, die eine Beziehung am Leben erhält. Wo kämen wir hin, wenn wir nur miteinander reden würden, wenn wir begeistert sind? Das wäre nicht normal. Und Fulbert Stefensky weist darauf hin, auch im Gespräch mit Gott ist das nicht anders. Er spricht von der alltäglichen Trockenheit des Gebets. Und diese sei ganz normal, sagt er. Aber was wichtig ist und ganz zentral, dranbleiben. Dranbleiben. Miteinander reden. Auch wenn wir nicht begeistert sind, dranbleiben. Oder wie es Psalm 62 ausgedrückt hat, aber sei nur stille zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung, er ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz, dass ich nicht wanken werde. Genau das, was hier im Psalm 62 beschrieben wird, ist doch unsere Sehnsucht, das brauchen wir für unseren Alltag, in den Herausforderungen, nämlich Hoffnung. Einen Felsen, einen sicheren Grund, Hilfe, Schutz, Zuversicht, dass wir nicht ins Wanken geraten. Stille werden vor Gott, sodass ich sein Wesen, seine Liebe, seine Gnade und Güte, seine Großzügigkeit und Weite, aber auch seine Kraft immer wieder in unserem Leben widerspiegeln können. Dass Gott in seiner Güte und Größe uns immer mehr prägen kann. Was hält uns eigentlich davon ab, diese Erfahrung zu machen? Wirklich stille werden und stille sein vor Gott. Unserem Nussbaum in Karlsruhe, dem war nicht mehr zu helfen, er wurde gefällt. Aber auch wenn jemand jetzt den Eindruck hat, ja, eigentlich in meiner Beziehung zu Gott, da habe ich den Eindruck, die ist ähnlich ausgehöhlt, nicht nur noch äußere Fassade. Dann geht es Gott sei Dank jetzt überhaupt nicht um das Fällen, im Gegenteil. Gott möchte auch unsere ausgehöhlten Beziehungen ganz neu füllen. Mit seinem Heiligen Geist beleben, erneuern, ausfüllen, wenn wir ihm die Gelegenheit dazu geben. Noch einmal Psalm 62, hofft auf ihn alle Zeit, liebe Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus, Gott ist eure Zuversicht. Das ist eine meiner Lieblingsstellen in den Psalmen, schüttet euer Herz vor ihm aus, liebe Leute. Und wenn man sich das bildlich vorstellt, wenn ich einen Eimer ausschütte, dann schütte ich da den ganzen Inhalt raus. Dann bleibt da nichts mehr zurück. Und genau dazu lädt uns der Beter von Psalm 62 aus. Schüttet euer Herz vor Gott aus, eure Ängste, eure Sorgen, eure Schwächen, eure Schuld, eure Fragen, eure Freundschaften, eure Beziehungen, die großen und die kleinen Krisen eures Alltags. Schüttet das alles Gott vor die Füße. Schüttet euer Herz aus, was es auch sein mag. Das dürfen wir, das sollen wir. Dazu sind wir eingeladen, unser ganzes Leben vor Gott bringen. Still werden vor ihm. Und ich lade uns ein oder fordere mich und uns dazu auf, in dieser Woche, die vor uns liegt, wirklich Zeit zu investieren. Unwichtiges zu streichen, vielleicht auch das ein oder andere Wichtige auf die Seite zu schieben, weil es noch Wichtigeres gibt. sich Zeit zu nehmen für Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen zu Freunden, zu Nachbarn, Verwandten, für andere Menschen, aber vor allem auch die Zeit für Gott. Still werden vor ihm, da sein vor ihm, sich die Zeit nehmen, auf ihn zu hören, in der Bibel zu lesen, aber vor allem still zu werden in der Gewissheit, Gott, du bist nun da, du bist bei mir. Zum Abschluss noch ein Gedanke von Dietrich Bonhoeffer, der das, all das noch einmal zusammenfasst und unterstreicht. Er hat festgestellt, das Gebet in der Frühe entscheidet über den Tag. Vergeudete Zeit, derer wir uns schämen, Versuchungen, denen wir erliegen, Schwäche und Mutlosigkeit in der Arbeit, Unordnung und Zuchtlosigkeit in unseren Gedanken und im Umgang mit anderen Menschen haben ihren Grund sehr häufig in der Vernachlässigung des morgendlichen Gebets. Das hat er festgestellt. Und aus dem heraus noch eine andere Bitte formuliert. Ein ganz kurzes Gebet, nämlich: Gott, zu dir rufe ich am frühen Morgen, hilf mir beten und meine Gedanken sammeln. Ich kann es nicht allein. Still werden vor Gott, gerade auch in dieser Passionszeit, lädt uns Gott ein, dass wir die Zeit mit ihm suchen, uns gönnen, ruhig werden, um zu erleben, Gott ist da, Gott ist mit uns und bei uns. Und ich lade uns ein, dass wir uns jetzt ganz bewusst 2, 3 Minuten der Stille gönnen, schenken in der Gewissheit, Gott ist da. Lasst uns einige Momente still werden vor Gott. Und ich lese uns im Übergang in diese Stille noch einmal diesen Gedanken von Sören Kierkegaard. Wenn das Meer alle seine Kraft anstrengt, so kann es das Bild des Himmels gerade nicht widerspiegeln. Doch wenn es stille wird und tief, senkt sich das Bild des Himmels in sein Nichts. Lasst uns still werden.